Und Herrn, darf ich darum bitten, wieder das Licht ein klein bisschen dunkler zu machen? Würden Sie so nett sein, einfach ein klein bisschen an dem Ding vorzudrehen, an dem... Das ist sehr nett, Dankeschön. So, ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen aus didaktischen Gründen jetzt sehr lange eine Lüge zugemutet. Ich will mich aber bemühen, das wieder gut zu machen. Es geht jetzt eben um diesen besagten Unterschied von Tierkreiszeichen und Sternbild. Wir haben bisher praktisch keinen großen Unterschied gemacht. Ich habe mal Sternzeichen gesagt, mal Tierkreiszeichen, mal Sternbild und habe das immer so durcheinander gebraucht. Da habe ich mir eine große Sünde sozusagen zu Schulden kommen lassen, denn der Ausdruck zum Beispiel Sternzeichen ist absoluter Quatsch, den gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur zwei Ausdrücke. Tierkreiszeichen und Sternbild. Sternzeichen ist also Unsinn. So, und was ist der Unterschied? Die Sternbilder sind die Konstellationen, die wir am Himmel sehen können. Der große Bär, der große Wagen, der Zwilling, der Stier und so weiter. Das sind also bestimmte Sternkonfigurationen am Himmel. Das sind die Sternbilder. So, diese Sternbilder fasst man zusammen. Die Sternbilder, die die Sonne im Laufe ihrer Bewegung durch den Tierkreis im Laufe eines Jahres berührt, die fasst man zusammen zu dem sogenannten siderischen Tierkreis. Siderisch, weil er eben etwas zu tun hat mit den Sternen, den Sternbildern. Dieser siderische Tierkreis ist aber nicht der Tierkreis, mit dem Astrologen rechnen. Wenn Sie also am 9. Mai wie ich geboren sind, dann steht die Sonne am 9. Mai im Tierkreiszeichen Stier. Aber sie steht nicht im Sternbild Stier. Was hat es damit nun auf sich? Ich muss Ihnen dazu ein bisschen etwas erklären über die Jahreszeiten. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal Gedanken gemacht haben, wieso eigentlich Jahreszeiten entstehen auf der Nord- und Südhalbkugel der Erde. Wenn Sie mal da Licht machen würden, dann kann man mich besser sehen. Machen Sie es ein bisschen heller vielleicht? Dankeschön. Dankeschön. Also, die Erde, die Erdachse, steht im Raum, gemessen zur Bahn der Sonne, um die sie kreist, nicht senkrecht, also wenn das die Sonne ist, und das die Achse der Erde, dann steht die nicht so und kreist um die Sonne, so, sondern sie steht schräg. Beim Globus sehen Sie das auch immer. Der Globus ist immer so schräg. Das sind 23,5 Grad etwa. So steht die Erdachse bezogen auf die Sonnenbahn, auf die sie ja, ne, sie kreist um Himmels steht. Hier. Mach es mal so rum. So, und das ist die Sonne. Dann ist an dieser Stelle des Himmels, wenn die Erde hier steht, die Nordhalbkugel ständig stärker beschienen von der Sonne als die weiter zurückliegende Südhalbkugel. Allein auch schon wegen des Lichtkegels. Ne? Der trifft die Nordhalbkugel stärker. Bei dieser Stellung der Erde haben wir deshalb auf der Nordhalbkugel Sommer. Nun läuft die Erde schön brav um die Sonne herum. Und ein Vierteljahr später steht sie hier. Jetzt ist eine ganz andere Situation. Jetzt wird Norden und Süden gleichermaßen von der Sonne bestrahlt. Und ein weiteres Vierteljahr später steht die Erde hier. Und jetzt ist die Südhalbkugel der Erde der Sonne ständig zugewandt. Wir haben im Norden, also Winter, und im Süden haben wir Sommer. Die Jahreszeiten hängen also damit zusammen, dass die Erdachse schräg steht im Raum und diese Schrägstellung bezüglich der Sonnenbahn über lange Zeiträume hin eine Konstante ist. Ne? Die bleibt halt so schräg und bewegt sich sozusagen so und dreht sich dabei die ganze Zeit so. Ne? So wie wenn Sie so einen Globus auf so einem Band hier um die Sonne fahren lassen würden. Ne? Der bleibt halt immer so schräg. So, die Astrologen interessieren sich für die Verhältnisse in unserem Sonnensystem. Sie interessieren sich nicht für irgendwelche Jahrmillionen von Lichtjahren entfernte Sterne, die irgendwelche Gruppen von Bildern, die Sternbilder formen. Das hat die Astrologen überhaupt noch nie interessiert. Astrologen interessieren sich für die Verhältnisse in unserem Sonnensystem. Der markanteste Ausdruck sozusagen der kosmisch-irdischen Beziehung, denn ob Sommer ist oder Winter, das hat gravierende Folgen. Die Astrologen interessieren sich also für die räumlichen Verhältnisse, die in unserem Sonnensystem gelten. Und irgendwelche Fixsterne weit weg sind höchstens Markierungen, Orientierungen am Himmel, so wie irgendein Punkt in der Landschaft. Die Astrologen benutzen einen Tierkreis, der diese Verhältnisse, die in unserem Sonnensystem gelten, optimal widerspiegelt. Und das ist der sogenannte tropische Tierkreis. Der Ausdruck kommt von Tropei, das ist der Wendepunkt, also die Wendepunkte der Sonne. Man kann auch in anderen Ausdruck sagen, der auf die Jahreszeiten bezogene Tierkreis. Das ist der Tierkreis, mit dem die Astrologen arbeiten, der sogenannte Tropen. Man kann sich vorstellen, die Achse der Sonne und die Achse der Erde, die decken sich sozusagen. So. Hier ist exakt Winter an dieser Stelle. Und natürlich ist klar, dass genau 90 Grad dazu, zu diesen beiden Punkten, Frühling und Herbst ist. Und weil die Astrologie in gemäßigten nördlichen Breiten entstanden ist, haben die Astrologen als Beginn des Tierkreises den Frühling, den Punkt gewählt, an dem die Sonne zu Frühlingsbeginn definitiv steht, als der natürliche Beginn des Jahres. Der Tierkreis der Astrologen, noch einmal, beginnt an der Stelle des Himmels, an dem die Sonne zu Frühlingsbeginn steht. Man nennt diesen Punkt den Frühlingspunkt. In unserem Beispiel, wenn das Sommer ist, dann ist das genau diese Stelle des Tierkreises, die man praktisch, ne, hier stünde die Erde, die Linie zur Sonne, diese Stelle des Tierkreises, das wäre sozusagen der Frühlingspunkt. Und von hier an, von diesem Frühlingspunkt an, teilen die Astrologen 12 gleiche Teile des Kreises ab, exakt 30 Grad groß, und das sind die Tierkreiszeichen. Der tropische Tierkreis ist ein Messkreis. Ein Messkreis. Er ist ein Kreis, in dem die Astrologen die Positionen der Planeten eintragen. Der siderische Tierkreis, vielleicht habe ich ein Bild, habe ich nicht. Der siderische Tierkreis, der besteht nun aus, wie Sie das auf den, vielleicht kann ich ja doch, wenn Sie das Bild sich in Erinnerung rufen, hier, der siderische Tierkreis, den habe ich hier gemalt. Der besteht aus sehr unterschiedlich großen. Die Jungfrau ist zum Beispiel sehr lang und die Waage sehr kurz. Und außerdem ist es strittig, wo eigentlich die Grenze zwischen Jungfrau und Waage genau ist. Die kann man so legen und so legen. Das ist natürlich unerfreulich. Aber das ist nicht der Grund, warum die Astrologen sich für den tropischen Tierkreis entschieden haben. Der tropische Tierkreis drückt Urerfahrungen der menschlichen Seele aus, nämlich den Wechsel, das Anwachsen und Abnehmen des Lichts. Der tropische Tierkreis drückt sozusagen unser Verwobensein in kosmische Zusammenhänge, in kosmische Rhythmen auf besonders intensive Weise aus. Das ist der Grund, warum die Astrologen mit dem tropischen Tierkreis arbeiten. Nun, das ist ja jetzt im Prinzip noch kein Problem. Also haben wir den tropischen Tierkreis und den siderischen Tierkreis, das macht ja nichts. Das Problem entsteht dadurch, Weil die Frage ist ja, liegen diese beiden Tierkreise jetzt übereinander oder haben die was miteinander zu tun? Und vor allen Dingen ist das ein Problem dann, wenn irgendjemand meint, wie es manche halbgare Wissenschaftler, die sich nicht richtig mit der Astrologie beschäftigt haben und trotzdem meinen, sie könnten irgendein fachkundiges Urteil abgeben, solche halbgaren Wissenschaftler, die meinen immer, dass doch, wenn der Planet im Sternbild Stier steht und für uns ist das das Tierkreiszeichen Zwilling, dass doch dann die Astrologie jeden Sinn verliert, weil doch die Sterne Stier ganz woanders stehen. Und er geht von der irrigen Vorstellung aus, die Astrologen wären der Meinung, dass diese Sterne irgendeinen Einfluss ausüben würden auf diesen Planeten. So, dass es praktisch wichtig ist, ob das nun das Sternbild Stier oder das Sternbild Widder ist. Also diese irrige Vorstellung, dass die Wirkungsweise der Astrologie darauf beruhe, dass diese unendlich weit entfernten Gebilde, die zu irgendwelchen Sterngruppen von uns zusammengefasst wurden, dass die nun in irgendeiner Weise eine kausale, irgendeine Wirkung ausüben und dass darauf die Astrologie basiere. Dann, wenn man das denkt, wenn man diesen Unsinn wirklich denkt, dann ist natürlich die Astrologie, dann ist das natürlich ein schwieriges Problem. Denn dann muss man sagen, ja hoppla, welcher Tierkreis ist denn nun der richtige? Und das Problem wird dadurch verschärft, dass diese beiden Tierkreise nicht etwa konstant, meinetwegen da, wo der Stier ist, ist halt beim siderischen Tierkreis immer der Widder. Das wäre ja einfach. Nein, das verändert sich permanent und das ist, das macht die Sache sozusagen kompliziert. Ich will Ihnen jetzt erklären, warum. Bei dieser Position der Erde ist Sommer, wenn hier das die Sonne ist, bei dieser Position der Erde. Und dann dreht sich die Erde um die Sonne und dann ist sie wieder hier und dann ist halt wieder Sommer. Das heißt, wenn die Erdachse so steht, dann ist vor dem Hintergrund dieses Bildes, das hier ist, immer Sommer. Ne? Bei dieser Stellung der Erdachse. Und wenn die Erdachse so nett wäre, einfach so stehen zu bleiben, dann wäre das für alle Zeiten immer so. Die Erdachse ist aber nicht so nett, weil der Mond um die Erde herum kreist, zerrt der an dieser Achse und versucht die Erde zum Taumeln zu bringen. Und das tut die dann auch. Die taumelt nämlich so. Aber das macht sie natürlich, weil sie eine große Erde ist und nur ein kleiner Mond, macht sie das ganz, ganz langsam. Sie taumelt ganz, ganz langsam und zwar im Laufe von etwa 26.000 Jahren einmal ganz so eine Kinderkreiselbewegung. Man nennt das eine Präzession. So, was hat das für Folgen? Wenn die Erdachse so steht, dann ist Sommer vor dem Hintergrund dieses Bildes. Wenn jetzt nach knapp 7.000 Jahren die Erdachse so getaumelt ist, dann ist Sommer vor dem Hintergrund dieses Bildes, wenn die Erde da steht. Und wenn sie nach weiteren etwa 7.000 oder 6.500 Jahren so ist, dann ist Sommer, wenn die Erde da steht, das heißt die Sonne an der Stelle des Himmels von uns aus betrachtet. Das führt also dazu, dass der Beginn, der Punkt am Himmel, an dem die Sonne zu Frühlingsbeginn steht, jedes Jahr ein klein bisschen ein anderer ist. Im Moment steht die Sonne zu Frühlingsbeginn so grob gesehen auf der Grenze zwischen dem Sternbild Fische und dem Sternbild Wassermann. Im Moment. Und zwar läuft der Frühlingspunkt aufgrund der Richtung der Bewegung der Erde rückwärts durch den siderischen Tierkreis. Also Fisch, Wassermann, Steinbock und so weiter. So, nun gibt es immer wieder, ja, ich will jetzt nicht so viel gegen die Wissenschaftler polemisieren, obwohl es mich juckt, aber diese Heinis, die wissen einfach nicht, dass die Astrologen diesen Unterschied zwischen siderischem und tropischem Tierkreis seit mehreren tausend Jahren machen und kennen. Und dann kommt so ein Dittfurt her und erzählt in irgendeiner Fernsehsendung als große Neuigkeit, dass doch die Tierkreise gar nicht mehr stimmen und dass der Widder ja in Wirklichkeit der Stier ist und der Stier in Wirklichkeit der Zwilling. Und ich möchte mir die Haare raufen über so viel Dummheit und Uninformiertheit. Entschuldigen Sie diesen kleinen Ausbruch, aber das ist so ärgerlich, weil das ein Argument ist, das wird seit Jahrtausenden immer wieder aufgewärmt und ist einfach bodenlos dumm. Also, die Astrologen arbeiten mit diesen beiden Tierkreisen, schon immer. Und zwar stellen sie sich vor, dass die Wanderung des Frühlingspunktes durch den siderischen Tierkreis kollektive Veränderungen des der Menschheit als Ganzer gesehen begleitet. Astrologie ist die symbolische Deutung von räumlichen Verhältnissen und zeitlichen Abläufen in unserem Sonnensystem. Ein solcher zeitlicher Ablauf ist auch die Wanderung des Frühlingspunktes durch den Tierkreis Präzession genannt. Und die Astrologen meinen nun, dass epochale Veränderungen in der menschlichen Geschichte mit dem Wechsel des Frühlingspunktes von einem Sternbild in das andere zusammenhängen. Die letzten 2000 Jahre war der Frühlingspunkt im Sternbild der Fische und es ist vielleicht wirklich kein Zufall, dass das Symbol der christlichen Religion ist, die Fische. Und der Carl Gustav Jung, ich hatte ein Foto von ihm davon, ich zeig's mal, der Carl Gustav Jung, ein Psychoanalytiker, Schüler von Sigmund Freud, der hat sich sehr, sehr intensiv mit der Symbolik des Fischezeitalters beschäftigt und hat festgestellt, dass es während dieses Fischezeitalters also frappierende Ähnlichkeiten im globalen Zeitgeist zu der Grundhaltung gibt, die man als Astrologe mit dem Symbol Fische verbindet. Der Jung hat das in einem Buch mit dem Titel Aeon, A-Umlaut, O-N, Aeon, dargelegt. Dort hat er diese frappierenden Parallelitäten sozusagen aufgeschrieben. Wir befinden uns also jetzt am Beginn des Wassermann-Zeitalters, weil der Frühlingspunkt rückwärts aus den Fischen kommend jetzt langsam in das Sternbild Wassermann wechselt. Nun hat der gute Herr Wischocek, das ist ein Lieblingsgegner von mir, von der Paderborner Sternwarte, der hat zum Beispiel gesagt, so ein Quatsch, das sind noch ein paar hundert Jahre, bis der Frühlingspunkt überhaupt im Sternbild Wassermann ist. Und auch da wieder, ich sage es Ihnen nur, dass wenn das Argument kommt, dass Sie sich nicht gleich erschrecken und denken, das sei jetzt doch wieder was irgendwie gegen die Astrologie. Auch da hat der gute Wischocek einfach nicht aufgepasst, denn die Astrologen gehen von den Grenzen der Sternbilder aus, die auf den tropischen Tierkreis projiziert sind. Der tropische Tierkreis ist der Kreis, auf den alles bezogen wird. Und die Sternbilder werden auf diesen Kreis projiziert und sind dann unterschiedlich groß. Und wenn man das tut, dann ist so in dieser Zeit rum, so etwa der Beginn des Wassermann-Zeitalters. Wenn Sie also in Zukunft das Wort Sternzeichen noch einmal sagen, lasse ich Sie 100-mal abschreiben, es gibt keine Sternzeichen. Denn das ist wirklich schlimm. Sie müssen als Astrologen wirklich präzise die Begriffe unterscheiden, um nicht Leuten, die unqualifizierte Kritik üben, ein offenes Tor sozusagen zu geben. Sie haben eine Frage.
Warum ist die Grenze nicht genau?
Zwischen den Sternbildern? Die sind halt unterschiedlich groß und es ist sehr schwer zu sagen, wann eins zu Ende geht und das andere anfängt. Das ist halt, schauen Sie mal, das ist die Jungfrau und da ist die Waage. Was ist denn jetzt da? Ist da jetzt Niemandsland? Ja? Man hat in einer Konvention, haben die Astronomen 1920 rum oder so, haben die Grenzen der Sternbilder definiert. Das kann man natürlich machen, aber das ist rein willkürlich gewesen. Astrologen arbeiten mit Übergangsphasen, die sagen dann, manchmal überlappen sich Sternbilder auch, und die sagen dann, das ist jetzt eine Phase, wo es noch Fisch und schon Wassermann ist. So, ne? Also da kann man keine genauen Grenzen festlegen.
Ja, zwei Fragen habe ich. Einmal, wie kommt denn der Frühlingspunkt eigentlich zustande? Wie kommt man darauf, dass gerade im
Der Frühlingspunkt ist der Punkt, an dem die Sonne zu Frühlingsbeginn steht. Und diesen Tag, den nennen wir den 21. März. Den nennen, das ist eine Festlegung. Das ist eine Festlegung. Und wir kommen natürlich mit dieser Festlegung, weil unsere Erde nicht so schön regelmäßig um die Sonne kreist, wie wir das gerne hätten, dass das so in glatten Dezimalzahlen aufgeht, kommen wir in Schwierigkeiten. Und da muss man Schalltage einführen, damit das irgendwie der Frühlingsanfang nicht auf einmal im Juli liegt. Ne? So war das nämlich früher. Bei dem alten julianischen Kalender gab es dann halt Abweichungen und das wurde dann, da gab es dann im Mittelalter eine grundlegende Kalenderreform und da wurden diese Abweichungen eben austariert, indem man alle 4 Jahre einen Schalltag einführt und alle 100 Jahre einen zusätzlichen Schalltag immer. Wenn die Jahreszahl 00 ist, dann hat der Februar noch einen Tag mehr. Da vorne war erst eine Frage.
Ja, ich wollte wissen, ob wenn bis jetzt der Frühlingsanfang vom
sagt, die Sonne steht zu Frühlingsbeginn im Sternbild Wassermann, dann sagt das gar nichts weiter aus, außer, dass sie an einer bestimmten Stelle des Himmels halt steht. Und das Entscheidende ist, da fängt für Astrologen halt ihr Tierkreis, der tropische Tierkreis, an. Nein, mit der Erwärmung hat es nur zu tun, wie das Verhältnis von Erde und Sonne ist. Welche Bilder irgendwie unendlich entfernt hinter der Sonne stehen, ob da der Fisch zu sehen ist oder der Widder oder der Zwilling, das ist für das Verhältnis Erde-Sonne-Schnurzpiepe. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wenn das die Erde ist und das die Sonne, dann steht bei diesem Abstand jetzt die Sonne von der Erde aus betrachtet vor dem Hintergrund des Fensters. So, wenn ich mich drehe, dann ist der Abstand derselbe. Dann steht die Sonne vor dem Hintergrund des Dia-Apparats. Am Abstand hat sich nichts geändert. Also wo die Sonne im Verhältnis von der Erde aus gesehen steht, das ist völlig irrelevant. Es kommt nur auf das Verhältnis Erde-Sonne an. Und das hat damit eben nichts zu tun. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, trösten Sie sich. Das ist auch gar nicht so wichtig, dass Sie das jetzt astronomisch im Einzelnen nachvollziehen können. Wichtig ist, dass Sie wissen und zumindest zum Teil nachvollziehen können, dass das Gegenargument Quatsch ist, was immer wieder aufgewärmt wird, und dass Sie für diese beiden Tierkreise unterscheiden, den siderischen und den tropischen, und dass Sie so in etwa wissen, wie man so sagt, wo die Glocken hängen, was es mit diesem Unterschied auf sich hat. Da war eine Frage. Richtig. Genau, wie Sie wollen, Sie können es sehen, wie Sie wollen. Wenn die Erde hier steht, dann ist das Sommer, das ist der längste Tag. Da hinten ist Winter, ist der kürzeste Tag. Zweifellos ist auf der Hälfte jeweils Tag und Nacht gleich lang. Und wenn man
aber nicht überall auf der Erde, das ist doch dann zum Beispiel in Ägypten anders als bei uns.
Tag und Nacht sind überall auf der Erde, wenn sie gleich lang sind, sind sie gleich lang. Das hat nur was mit dem Verhältnis von Erde zur Sonne zu tun. Tag und Nacht gleich lang heißt ja gerade, dass der Unterschied zwischen nördlicher und südlicher Halbkugel, wenn bei uns Sommer ist, ist da Winter. Aber an diesem kleinen Moment, wo bei uns der Tag genauso lang ist wie da unten, muss er ja auch dort genauso lang sein. Das ist ja gerade dieser Scheidepunkt. Das ist nur zweimal im Jahr der Fall. Die Tag- und Nachtgleichen gelten für die ganze Erde. Die unterschiedlichen Tageszeiten, die gelten natürlich dann für jede Halbkugel getrennt. Wenn die Tage länger sind als die Nächte, das ist nur im Norden so und gleichzeitig im Süden ist es dann umgekehrt. Ich möchte Ihnen zu diesem Bild vielleicht noch was erklären, dass Sie das vielleicht noch verstehen. Wenn man hier die Erde hat, dann ist das hier ist die Achse der Erde und jetzt kann man geometrisch sich klar machen, wenn das der Äquator ist, hier drum, so um die Erde, das ist die Achse und darum dreht sich das Ding. Wenn das der Äquator ist, dann kann man als Frühlingspunkt die Linie, die Tag- und Nachtgleiche kann man als die Linie identifizieren, wenn die Ebene des Äquators die Ebene der Sonnenbahn schneidet. Das ist hier, das ist der Schwarze, ist der Äquator und bei dieser Stellung der Erdachse schneidet der Äquator die Sonnenbahn, also den tropischen Tierkreis, an dieser Stelle. Also das kann man sich, wenn man ein bisschen was von räumlicher Geometrie versteht, kann man sich klar machen, dass der Schnittpunkt von Äquator und Sonnenbahn, dass das den Frühlingspunkt und den Herbstpunkt ergibt. So, und wenn jetzt die Erde so torkelt, dann kann man das an diesem Bild dadurch veranschaulichen, dass dann macht der Äquator ja auch so eine Torkelbewegung. Und dann ändert sich eben der Schnittpunkt von Äquator mit Sonnenbahn im Laufe der Jahrtausende. Das ist in diesem Bild rein geometrisch jetzt sozusagen veranschaulicht. Das Torkeln der Erdachse führt dazu, dass der Äquator immer an einer anderen Stelle den tropischen Tierkreis schneidet.
Ja? Also ich würde ganz klar machen, unter dem tropischen Tierkreis hängt ganz genau auf die Sekunde genau den Eintritt des Frühlingspunktes im Wasserland bestimmen kann.
Weil der Eintritt des Frühlingspunktes nicht in das Tierkreiszeichen Wassermann, sondern in das Sternbild Wassermann gemeint ist. Oder noch besser gesagt, in die Projektion des Sternbildes Wassermann auf den tropischen Tierkreis.
Ja, schon, aber die astrologische Interpretation wird sich hier dann doch auch auf diesen Eintritt und zwar auf den astrologischen Eintritt beziehen.
Nein. Nein. Das ist eben gerade die Querbeziehung. Wir haben zwei Tierkreise und diese beiden Tierkreise stehen in einer Beziehung zueinander. Und die Wanderung des Frühlingspunktes bezieht sich auf die Wanderung durch den siderischen Tierkreis. Und da gibt es nun mal einfach unterschiedliche Grenzen. Das wäre auch ganz Quatsch, man kann den gar nicht auf den tropischen Tierkreis beziehen. Denn der Frühlingspunkt ist immer am Frühlingspunkt. Und wie wollten Sie denn das machen, dass die Sonne in das Tierkreiszeichen Wassermann geht, dass der Frühlingspunkt ins Tierkreiszeichen Wassermann geht? Das wäre reiner Unsinn, denn der Frühlingspunkt ist immer am Beginn des Widder. Der kann ja gar nicht ins Tierkreiszeichen Wassermann. Das Tierkreiszeichen ist ja gerade so definiert. Das ist das 11. Der Wassermann ist das 11. vom Frühlingspunkt an. Das wäre also eine reine Paradoxie. Man kann nur den Frühlingspunkt durch den siderischen Tierkreis laufen lassen und nicht durch den tropischen. Sonst kommt man zu einem absoluten Quatsch. Ne? Das wäre das Gleiche. Ne? Fällt mir ein Beispiel ein. Ja, sagen wir es mal so. Man kann eben nicht über seinen eigenen Schatten springen, weil der Schatten mitgeht. Ne? Wenn ich versuche über meinen Gen, der geht halt immer mit.
Und also ich verstehe jetzt immer nicht, weil der Frühlingspunkt ist doch eine zeitliche Komponente.
Der Frühlingspunkt ist ein Ort am Himmel.
Ja, aber wie kann ich ja umrechnen in Zeit, den Ort?
Nein, wie, in welche Zeit? Der Frühlingspunkt ist ein bestimmter Ort am Himmel. Da steht die Sonne zu Frühlingsbeginn, jedes Jahr.
Ja, aber das tut ja jeder Planet. Und wenn ich dann meine
Was? Jeder Planet? Steht nicht immer am Frühlingspunkt.
Nee, aber jeder Planet hat einen bestimmten Ort am Himmel. Und in dem Moment, wo ich den in mein Horoskop eintrage, da ordne ich ihn ja in den tropischen Tierkreis ein. Das ist ja dann genauso sinnlos.
Jetzt verstehe ich das, was Sie meinen. Ja. Was Frühling ist, das bedeutet nicht einen Zeitpunkt, sondern eine bestimmte räumliche Konstellation zwischen Erde und Sonne. Frühling ist eben, wenn die Erde da steht und die Sonne da. Das ist Frühling. Sie denken immer, Frühlingsbeginn, das ist doch der 21. März. Ja?
Gibt es denn auch eine Astrologie, die rein von dem siderischen Tierkreis?
Ja, das ist ja in der Astrologie ist ja wirklich nichts, was es nicht gibt. Und so gibt es dann auch in Amerika die der Realisten sozusagen, die der Meinung sind, dass die Babylonier auch eigentlich mit dem siderischen Tierkreis gearbeitet hätten, was aber, glaube ich, wirklich nicht stimmt. Und die mit dem siderischen Tierkreis experimentieren. Aber das ist eine absolute Minorität. Mit dem siderischen Tierkreis arbeiten also vielleicht 0,1% der Astrologen.
Aber es gibt doch auch konkrete wissenschaftliche Versuche, dass Planeten auf Pflanzen eine Wirkung haben.
Ja, Planeten, aber nicht Sternbilder. Planeten. Sternbilder sind irgendwie in der Walachei ganz weit weg. Ne? Also die interessieren uns überhaupt nicht, Sternbilder. Uns interessieren die Himmelskörper unseres Sonnensystems. Und nur dafür lassen sich auch irgendwelche Wirkungen nachweisen. Gibt es weiter Fragen zu diesem Unterschied zwischen siderischem und tropischem Tierkreis?
Kann man das nochmal gut nachlesen?
Es gibt ein Buch, das steht auch auf meiner Literaturliste von dem Herrn, ein ganz kleines Büchlein für, weiß ich was, 8 Mark oder so, Karl Töne mit THÖNE und das heißt Astronomie und kostet 8,80 Mark. Dort können Sie das sich noch einmal erklären lassen. Weiß ich nicht, kriegen Sie in jeder Buchhandlung. Ist ein Taschenbuch. Was ist es denn? Hallwag Verlag. Ja, Fragen sonst noch? So, dann möchte ich zum Schluss, um die Verwirrung komplett zu machen, möchte ich Sie noch ein bisschen ärgern und möchte Ihnen zeigen, wie fragwürdig die Astrologie ist. Damit Sie mir geheilt sind, davon an die Astrologie zu glauben. Das ist nämlich eine sehr unfruchtbare Haltung, an die Astrologie zu glauben. Ich glaube auch nicht an die Astrologie. Es ist sehr fruchtbar, wenn man guckt, was man sehen kann und wenn man die Dinge, die man erfahren kann, dokumentiert und prüft. Aber an Astrologie zu glauben, ist nun wirklich deplatziert, denn das ist keine Religion. Deswegen möchte ich Ihnen den Glauben noch ein bisschen nehmen und erzähle Ihnen dazu ein paar Gemeinheiten. So, Sie haben gesehen, dass die Position der Planeten im Tierkreis auf eine ganz bestimmte Weise gemessen wird. Ne? Erinnern Sie sich an das Bild, Strahl von der Erde zur Sonne oder zu Merkur und dann endet das an einer bestimmten Richtung, an einer bestimmten Stelle im Tierkreis. So, jetzt gibt es unter Astrologen unausrottbar immer wieder die Vorstellung, dass die Planeten durch ihre physikalischen Eigenheiten wirken und dass dadurch die Astrologie funktioniert. So wirken wie meinetwegen, weiß ich was, das Wetter oder so. Und das möchte ich Ihnen so ein bisschen abspenstig machen, diese Idee. Schauen Sie, nehmen wir dieses Bild da. Da ist die Sonne, da ist die Erde und da ist der Mars. Jetzt, wie stellt man die Position von Mars fest, indem ich von der Erde über Mars schaue und dann sage ich da bei A, das ist die Position sozusagen des Mars. So, wenn jetzt die Stellung des Mars an einem bestimmten Punkt des Himmels, wie das die Siderealisten ja auch glauben müssen, ne, wenn die Sternbilder irgendwie wichtig sind, dann kommt es darauf an, ob der Mars an dieser Stelle, wo diese Sternbilder sind, dass der dort auch steht. Dann ist es sehr schwer verständlich, wieso in einem anderen Jahr der Mars an derselben Stelle stehen kann, die Erde dann aber hier, und dann ist der Mars im Löwen. Das heißt also, der Mars steht an ein und derselben Stelle des Himmels. Das kann mal der Löwe sein, dieselbe Stelle kann aber auch der Krebs sein. Das heißt, wenn ich weiß, der Mars steht im Krebs, dann weiß ich nichts darüber, wo der Mars definitiv wirklich steht im Sonnensystem, sondern ich weiß nur, wo er aus der Perspektive der Erde zu stehen scheint. Oder nehmen Sie dieses Beispiel. Wir haben hier die Erde und da den Mars. Und das sind 15 Grad Krebs. Jetzt, wenn die Erde hier steht und der Mars da, steht er in 15 Grad Krebs. Wenn die Erde hier steht und der Mars da, steht er auch in 15 Grad Krebs. Aber die Erde kann auch da stehen und der Mars da. Die Erde kann aber auch da stehen und der Mars da. Das heißt, die können irgendwo stehen und trotzdem ist es unter bestimmten Voraussetzungen immer 15 Grad Krebs. Jetzt frage ich mich zum Teufel, wie soll es möglich sein, dass diese kleine Veränderung der Erde einen so radikalen Unterschied bewirkt, dass einmal der Mars krebshaft und einmal löwehaft ist und gleichzeitig diese radikale Veränderung immer mit ein und derselben Marsposition identisch sein soll. Das ist sehr schwer vernünftig zu begreifen, dass also solche kleinen räumlichen Veränderungen in der Deutung solche Riesenunterschiede machen sollen und dass solche großen Veränderungen immer mit derselben Deutung einhergehen.
Wie ist es mit der Sonne?
Bei der Sonne ist das etwas anderes.
Die steht ja auch noch da.
Bei der Sonne ist es deshalb etwas anderes, weil die Erde sich ja schön brav immer um die Sonne dreht. Das ist jetzt hier für dieses Beispiel irrelevant. Ich wollte Ihnen nur etwas demonstrieren. Ne? Ich wollte Ihnen einfach nur zeigen, dass es unterschiedliche Positionen gibt, die alle mit derselben Deutung einhergehen. So. Und dann für diejenigen, die meinen, es hätte was mit Dings zu tun, mit der Ziegejung, ja. Nee, das ist nicht das, was ich Ihnen zeigen will. Also jetzt. Kriege ich denn noch, was ich will? Ah. Ich sage ja, heute ist kein so guter Tag. So, also, es gibt ein physikalisches Gesetz, dass jede physikalische Wirkung im Quadrat zur Entfernung schwächer wird. Wenn hier eine Lichtquelle ist, dann ist in dem Abstand eine bestimmte Lichtintensität. Wenn der Abstand doppelt so groß ist, ist die Lichtintensität nur noch ein Viertel. Wenn der Abstand dreimal so groß ist, ist die Lichtintensität nur noch ein Neuntel. Jede physikalische Wirkung nimmt im Quadrat zur Entfernung ab. So, nun sind die Planeten wirklich sehr unterschiedlich in unserem Sonnensystem verteilt. Hier da, wenn wir mal so eine Landkarte nehmen und machen nach Mitteleuropa oder da nach Dänemark, machen wir die Sonne hin, dann kreisen alle Planeten, einschließlich Mars, noch, ja, das ist noch Deutschland, da ist nicht, aber Jupiter ist bei den Alpen sozusagen. Und der Pluto, der ist an der Südspitze von Afrika. Nun ist Pluto ausgerechnet hinter Merkur, vor Merkur der zweitkleinste Planet in unserem Sonnensystem. Oder er ist der kleinste, die Leute sind sich da auch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob er eigentlich groß ist oder klein, wie groß er eigentlich genau ist. Aber er ist sicher einer der kleinsten, der kleinste oder der zweitkleinste Planet im Sonnensystem. Wie, frage ich mich, soll denn die Wirkung von diesem Winzling, der 40 Mal so weit weg ist von der Erde wie der Mars, und Mars ist ein Riese dagegen, wie soll denn diese Wirkung von Pluto überhaupt auf der Erde ankommen? Das ist, wie wenn Sie in Offenburg ein Streichholz anzünden und meinen, hier würde jemand geblendet. Ja? Das ist auch ein absolutes Unding. Der kleinste Planet ist am weitesten weg. Der ist ungefähr 20 Mal so weit weg wie der Mars. Das heißt, die Wirkung des Pluto erreicht uns mit einer Abschwächung von 1 zu 400 im Vergleich zu Mars. Wenn es also wirklich um Wirkungen geht, wie soll sich dann die Wirkung des Pluto, der ja gerade in neuerer Zeit, der ja markante Wirkungen auslöst im Schicksal der Menschen, wie soll sich die überhaupt gegen diese massiven anderen Wirkungen überhaupt durchsetzen? Das ist so, wie wenn Sie in der Brandung an der Nordsee ganz leise ein Lied singen, das kommt nirgendwo an. Das geht unter in diesem Rauschen. So, und nun noch den letzten Stoß, und dann reicht es für heute. Die Astrologen sind davon überzeugt, dass die Wirkung eines Planeten in einem Tierkreiszeichen konstant ist. Also Mars im Löwen ist halt Mars im Löwen. Und dann kommt eine Stelle, wenn er nämlich zur Jungfrau wechselt, dann ruckartig verändert sich die Wirkung von Mars und bleibt dann wieder schön für 30,0 Grad gleich. Und dann an der Grenze zur Waage macht es wieder Rumpf, dann verändert er sich wieder, um dann für 30,0 Grad wieder konstant zu bleiben. Wenn das stimmen sollte, dann wäre die Astrologie die einzige Disziplin, die ich kenne, in der es eine Naturkonstante gibt mit 30,000 Grad. Das wäre die einzige Disziplin, die ich kenne, bei der sich Veränderungen in der Natur wupp, so ruckartig vollziehen. Selbst die Elektrizität, wo man denkt, der Wechselstrom, das geht doch auch irgendwie so ruckartig, ist in Wirklichkeit eine Wellenbewegung. Es gibt solche ruckartigen Veränderungen in der Natur nirgendwo. Wir Astrologen haben die Stirn zu behaupten, dass es die bezogen auf die Stellung der Planeten in den Tierkreiszeichen gibt. Ich muss Ihnen trotz aller Schimpfe und Schande, die ich heute den Wissenschaftlern habe angedeihen lassen, gestehen, dass ich angesichts solcher Widersprüche, wie ich sie da in der Astrologie jetzt zum Teil einige Mal Ihnen erklärt habe, im Prinzip schon verstehe, dass diese Leute die Astrologie als eine Zumutung an den menschlichen Verstand empfinden. Man muss eben, und das hoffe ich in diesem Kurs leisten zu können, man muss, wenn man das verstehen will, was es mit der Astrologie auf sich hat, anders denken. Und ich will versuchen, Ihnen zu erklären, wie man anders denken muss. Also eben astrologisch. Das ist ein Denken in Assoziationsketten. Das ist ein Denken in der Art und Weise, wie in der Psyche unser Unbewusstes arbeitet. Der Sigmund Freud nannte das primärprozesshaftes Denken sozusagen. Sie müssen, wenn Sie also Astrologie lernen wollen, müssen Sie lernen, sich von der Logik, ich sag mal so, zu befreien und trotzdem nicht ganz zu befreien sozusagen, das ist eine Gratwanderung sozusagen, dass es nicht in die Beliebigkeit abgleitet. Sie müssen also lernen, in Assoziationsketten zu denken. Sie müssen Zusammenhänge sehen, die nicht kausal, nicht zwangsläufig oder logisch bestehen, sondern die sinngemäß bestehen. Also Sie sehen dann vielleicht, dass ein Symbol wie der Mond etwas zu tun hat mit der Kindheit meinetwegen. Und mit Kindheit ist assoziativ ganz eng Mutter verknüpft. Deswegen hat Mond etwas zu tun mit dem Mutterprinzip auch. Ja, also wir denken in solchen assoziativen Verknüpfungen. Und es gibt mittlerweile, ich habe das angedeutet mal, ich kann das leider in diesem Kurs nicht ausführen, weil es zu abstrakt ist. Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Disziplinen, nämlich die von mir mal erwähnte Systemtheorie, die zu dem Ergebnis kommt, dass solche scheinbar in Anführungsstrichen unlogischen, assoziativen Verknüpfungen keineswegs willkürlich oder beliebig sind. Dass es eine, wie soll man sagen, formelle Struktur gibt, die sich in solchen assoziativen Verknüpfungen, die sich dadurch abbilden lässt oder die sich dadurch simulieren lässt. Und das ist das, was die Astrologen tun. Sie simulieren, sage ich mal so, wenn sie deuten, simulieren sie eine bestimmte Klasse von bisher unbekannten Naturgesetzen. Systemgesetze nennt man sie. Das ist das, was die Astrologie simuliert, in einem Vokabular, das eben sehr, sehr alt und sehr, sehr widersprüchlich ist und das durch diese lange Geschichte mit sehr viel Unsinn angereichert wurde, und deswegen müssen wir uns mit diesen Widersprüchen abfinden sozusagen. Aber der Kerngedanke ist das, was ich Ihnen gerade dazu gesagt habe. Ich danke Ihnen für heute für Ihre Aufmerksamkeit.